man hat natürlich geschaut, wo gibt's preisgünstiger Bier. Und so viel ich weiß, war der Bierkonsum in der Asterkneipe teilweise der absolute Spitzenbierkonsum in ganz Rosenheim. Ja?
Willkommen zurück zu einer neuen Folge Rohlib Radio und heute haben wir eine Jubiläumsfolge. Es gibt nämlich den Rohlib Radio Podcast jetzt genau ein Jahr und deswegen haben wir einen Spezialgast heute da. Wer bist du denn?
Ja, mein Name ist Heinrich Köster. Ich bin der Präsident der Hochschule Rosenheim und natürlich auch ein Absolvent dieser Hochschule.
Was macht man denn als Präsident der Hochschule Rosenheim?
Tja, manche haben so die Vorstellung, dass da jemand in seinem Eiffelturm sitzt oben und den Tag so vor sich hingehen lässt. Nein, man hat die Aufgabe, im Prinzip die Strategie der Hochschule zu entwickeln, natürlich im Sinne der Gesellschaft, einer Region, das ist mal unser Kernfokus hier, also zur Prosperität der gesamten Society, das ist das eine, also Bildung und Qualifikation auf unserer Ebene Fachhochschule. Und natürlich mit unseren Merkmalen von Studiengängen, die ja regional übergreifend aktiv sind, beispielsweise der Holztechnik, Innenarchitektur, Kunststofftechnik, auch entsprechend national oder international zu wirken. Also strategische Aspekte. Dann hat es natürlich auch Führungsaufgaben. Man ist verantwortlich für diesen ganzen Laden. Wenn Sie mal ins Hochschulgesetz schauen, dann heißt es, der Präsident vertritt die Hochschule grundsätzlich gegenüber dem Gesetzgeber oder gegenüber der Öffentlichkeit. Und das natürlich eingebunden nach gewissen Demokratieprinzipien in Gremien, wie zunächst mal der Hochschulleitung, dem Präsidium, bestehend aus den Vizepräsidenten und dem Kanzler sowie dem Präsidenten, als auch weiteren Gremien, Senat, erweiterte Hochschulleitung, Stupa nicht zu vergessen, ja, also all den Gremien, das im Kontext zu sehen und dafür eben halt diese Hochschule rundum zu führen in Anführungsstrichen. Das ist so die Aufgabe laut Hochschulgesetz.
Kann man das mit der Führung eines Unternehmens vergleichen?
Ich glaube ja. Das war mit Sicherheit historisch, wenn ich zurückblicke auf die Geschichte dieser Hochschule. Und ich kann zurückblicken seit 1974, eine lange Zeit. Ja. Und damals hat es mehr einen typischen Schulcharakter in den Jahren von 1900 nach Gründung der Fachhochschule bis in die 80er, 90er Jahre rein. Dann kam im Prinzip verstärkt ein neuer Auftrag durch eine Veränderung des Hochschulgesetzes hinzu. Das war unter dem Ministerpräsidenten Stoiber. Und da hieß es Forschung, Weiterbildung, also neue Aspekte, neue Überlegungen. Und heute ist das Portfolio und hat sich natürlich wesentlich erweitert, wenn man mal betrachtet, dass wir weit über 100 junge Menschen in der Forschung und Entwicklung haben, dann ist das wie ein Unternehmen. Und wenn Sie mal alles zusammen betrachten, sind hier rund 600 Mitarbeiter beschäftigt, rund 6.500 Studenten. Also ist schon fast eine kleine Stadt oder ein Dorf. Und von daher kann man es mit Sicherheit auf der einen Seite vergleichen, vielleicht mit jemandem, der ein Dorf oder eine Kommune leitet, beziehungsweise einem Unternehmen. Wir müssen Gelder generieren, wir müssen Gelder gewinnen über Forschungsaufträge, wir müssen enge Partnerschaft mit den Firmen betreiben. Aber wir sind natürlich nicht ein gewinnorientiertes Unternehmen, das ist klar, sondern der Gewinn steckt in der Bildung oder in dem, was wir dann wieder an die Gesellschaft zurückliefern.
Wie wird man denn Präsident von der Hochschule?
Tja, wenn Sie mich fragen, als ich so in eurem Alter war, habe ich nie gedacht, dass ich hier oben mal irgendwann sitzen werde. Hatte einen heiden Respekt damals als Student dieser Hochschule. Hochschule war damals sehr klein, 500 Studenten. Und bei mir war es einfach ein Weg nach 20 Jahren Tätigkeit in der freien Wirtschaft, nach dem Studium, davon 7 Jahre im Ausland, in den arabischen Ländern, in Kanada und rumgetingelt für die Holzindustrie, für die Holzwirtschaft, hat mir dann den Auftrag im Prinzip eine Hochschule aufzubauen aus der Unternehmensberatung in der Schweiz. Das habe ich gemacht und so bin ich dann in die Lehre gekommen, was ich ursprünglich in meinem Karriereweg nicht vorhatte. Okay, ich wollte nicht Professor werden ursprünglich. Gut, und dann aus der Schweiz bin ich dann hier nach Rosenheim gekommen. Gut, und wie das dann manchmal so ist, man wird vorgeschlagen, man wird gewählt und ist dann auf einmal in dieser Aufgabe drin. Und wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich seit 20 Jahren, 2002 in der Hochschulleitung und seit 2009 Präsident dieser Hochschule. Okay? Und habe die Entwicklung ja gemeinsam mit meinem Kollegen und Kollegium auf allen Ebenen, vor allen Dingen aber mit den Studierenden, mitgestaltet. Ja? Und deswegen kann ich nicht sagen, das ist eine Profession, wo man sagt, ich will Präsident werden, ja, sondern das ist manchmal deswegen die Beschreibung, der Weg dahin, der durch viele äußere Umstände begleitet wird, auch durch Freundschaften, durch Beziehungen und so weiter und so weiter. Ja.
Du bist ja schon relativ lange an der Hochschule, du warst Student hier. Erzähl mir ein bisschen was aus deinem Studentenleben. Wie war das in den 70er?
Ich war ein Student wie alle anderen auch, ja. War nicht derjenige, der immer da war, sondern habe wirklich das Studentenleben genossen. Ich komme über den zweiten Berufsbildungsweg, wie viele hier, ja, aus NRW und habe dann im Rahmen meines Urlaubs bin ich durch Zufall durch Rosenheim gefahren mit meinem Fiat 500. Es gibt auch einen sehr schönen Artikel zur 50-Jahr-Feier in der Süddeutschen Zeitung. Dann hat mich jemand angesprochen, der gehört hat, okay, die sprechen ja so Norddeutsch im Wirtshaus und hat mir dann erzählt, dass man hier in Rosenheim Holztechnik studieren kann. Ja, ich habe das vorher nicht gewusst. Hatte mein Fachabitur, die Lehre, gut, und dann habe ich mir am anderen Tag die Hochschule angeschaut und habe gedacht, das wäre was. Damals Bundeswehr, eine lange Zeit noch, mit 18 Monaten, sehr knapp zwischen dem Fachabitur und dem Studienbeginn hier. Und ich war damals bei der Marine auf Sylt. Und von Sylt nach Rosenheim ist es genau der größte Weg durch Deutschland. Ja. Okay. Bin dann runtergefahren, in der Hoffnung, Rosenheim zu finden. Bin einem Auto hinterhergefahren mit dem Kennzeichen Müh. Und habe gedacht, die fahren schon in Richtung München. Das war morgens um 3, 4 Uhr. Und auf einmal war ich in Mühldorf. Und der gute Mensch, der dann ausgestiegen ist aus seinem Auto, den habe ich zunächst mal gar nicht verstanden. Weil ich habe ihn gefragt, wo denn Rosenheim, wo es denn hingeht. Und natürlich in einem tiefsten Dialekt hat er mir dann erklärt, ich habe es dann doch kapiert, wo Rosenheim ist. Ja, dann bin ich hier angefangen, habe hier studiert, habe das Leben genossen. Ich muss auch sagen, damals war der Studiengang Innenarchitektur ganz frisch, okay? Und wie wir ja alle wissen, sind doch sehr viele Damen in diesem Studiengang. Naja, und das führt dann auch zu manch einer Bindung. Habe dann auch meine Frau dort gefunden, mit der ich verheiratet bin, ja, aus den ersten Jahren. Und so hat man gemeinsam dann die Zeit hier verbracht und sich in Anführungsstrichen, ich würde nicht sagen durchgeschlagen, aber man hat das Studentenleben schon genossen. Wir waren damals auch Mitbegründer der Asta-Kneipe. Okay, ja, wir haben es genauso. Wir haben das Leben genauso genossen wie heute, die jungen Studenten mit einem Bierrundgang oder was auch immer oder Bieranstich, ja. Und Asta heißt Allgemeiner Studentenausschuss.
Das habe ich nicht gewusst. Ich war schon oft in der Asta, aber das habe ich nicht gewusst.
Okay, aber jetzt weiß man es und das war damals so unser Treff, weil es gab zwar Treffpunkte der Gesellschaft Rosenheims, so wie es Papagei und Ähnliches, aber das war für einen Studenten kaum finanzierbar. Und man hat natürlich geschaut, wo gibt es preisgünstiger ein Bier und so viel ich weiß, war der Bierkonsum in der Asta-Kneipe teilweise der absolute Spitzenbierkonsum in ganz Rosenheim. Ja? Und diese Dinge haben wir genauso genossen wie heute, die jungen Studenten auch das Leben genießen. Deswegen sage ich immer, man soll wirklich diese Zeit mit Freude genießen, denn die kommt eigentlich nur einmal. Ja? Also das war so mein Studentenleben und habe es aber trotzdem ganz gut geschafft und bin auch heute noch stolz darauf. Ich möchte schon anmerken, wie gesagt, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus der Stadt Münster, wird vielleicht manche einem was sagen, einer sehr schönen Stadt im ländlichen Bereich nördlich vom Ruhrgebiet. Und in den Jahren 1970, 1980 wurde Bayern doch noch sehr stark kofinanziert über einen Länderausgleich aus NRW und anderen Ländern. Heute ist es genau umgekehrt. Und dann hat man wirklich damals zu mir gesagt, wie kannst du nur in Bayern studieren? Ja, die haben doch kein Geld. Aber ich habe es nie bereut und bin eigentlich heute stolz darauf, doch einen ganz, ganz großen Teil meines Lebens hier in Bayern verbracht zu haben. Ja.
Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede zwischen dem Studium in den 70er und jetzt? Ist es die Digitalisierung? Ist es die Digitalisierung?
Na, das würde ich nicht so sagen. Natürlich haben wir damals auch digital einiges betrachtet auf einer alten Zuse unten in einem Raum und haben Lochkarten programmiert. Und wenn das Programmieren falsch war, haben wir es wieder zugeklebt mit einer Etikette oder ähnliches. Na, es war damals vielleicht ein bisschen stärker verschult, das muss man schon sagen, wobei ich heute den Eindruck habe, dass es auch wieder verschult ist. Und die Anforderungen waren auch damals schon sehr hoch, auch in den naturwissenschaftlichen Fächern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich mich ausdrücken soll, aber man muss mal Folgendes sehen. Zu der Zeit, wo ich studiert hatte, im Gegensatz zu heute, waren es vielleicht 10% der jungen Menschen, die auf einer Fachhochschule oder einer Universität vielleicht auch 15% studiert haben. Der Fachhochschultypus war ein neuer Typus, okay? Und heute sind es ja um die 50% der jungen Menschen, die im Prinzip an einer Hochschule, Universität oder Fachhochschule studieren. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das damals ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, selektiver war. Ja, also von der Vorauswahl. Es kamen wirklich diejenigen, die über einen zweiten Berufsausbildungsweg sich nach vorne gekämpft haben, an die Hochschule, während es heute Bildung und Möglichkeiten für alle ist, was ich natürlich sehr begrüße und für unsere Volkswirtschaft sehr wichtig ist. Aber da würde ich einen wesentlichen Unterschied sehen. Ein wesentlicher weiterer Unterschied ist, was Rosenheim betrifft. Nicht alle Hochschulen, allein mein Semester, wir waren 25 Studierenden und davon kamen 8 aus dem Ausland. Damit meine ich jetzt nicht Österreich, Schweiz, sondern aus dem Iran und aus Kanada und so weiter. Der internationale Anteil war höher. Okay, als heute, weil 8 von 25 ist schon fast ein Drittel. Ja? Also das hat die Welt hier in Rosenheim damals sehr bunt gemacht. Und das hat sich auch geändert in dem Sinne. Die Laboreinrichtungen, wenn ich teilweise drüben durchlaufe, sind noch sehr adäquat, natürlich immer zeitangepasst und geändert, aber vieles ist doch weitgehend identisch und gleich geblieben. Zumindest, wenn ich auf mein Studium zurückschaue, der Holztechnik, auch vom Curriculum her, ein bisschen ein neues Wording und dies und jenes. Aber ansonsten ist vieles gleich. Und das spricht ja eigentlich dafür, dass die Qualität stimmt. Okay? Mhm. Weil verändern muss man dann, wenn die Qualität und die Strukturen nicht mehr stimmen. Aber da muss ich schon sagen, das passt. Was auch anders war früher, ist, mein Studium, ich kann nur aus meiner Brille sagen, aber ähnlich war es natürlich auch in der Betriebswirtschaft, ein generalistisches Studium, dass man einem dann breite Wege ermöglicht hat. Der eine ist in den Holzbau gegangen, der nächste ist in die Skiherstellung gegangen, der übernächste in die Automobilindustrie für irgendwelches Dekorationen im Auto, in Holzfurnier oder ähnliches. Ja? Und die Breite war sehr groß. Und heute ist es schon mehr spezialisierter, auch notwendig, ja, weil der Holzbau ist ein hochkonzentrierter Markt mit einem detaillierten Fachwissen. Die Holztechnik hat sich in Richtung Automatisierung zum Teil und Werkstoffwissenschaften positioniert. Der Innenausbau mit dem riesigen Markt der Yachten, der Kreuzfahrtschiffe, der Hotels etc. Das sind segmentierte Gebiete, die man mit einer generalistischen Ausbildung wie früher Holztechnik heute nicht mehr so ohne weiteres abdecken könnte. Und das sind schon wesentliche Unterschiede. Und das zieht sich so durch über viele Studiengänge. So ist beispielsweise in meinem Studium war noch die Kunststofftechnik verankert. Es ging da gerade los mit Produkten aus Kunststoffen. Ja, also Kunststofffenster und ähnliches. Daraus ist dann segmentiert der Studiengang Kunststofftechnik entstanden. Ja, also das sind einfach so Entwicklungen der freien Wirtschaft folgend, auch manchmal vielleicht voranschreitend, aber leider manchmal ein bisschen hinterherhinkend. Ja? Aber so muss man die Entwicklung sehen und die Veränderungen. Ja?
Mhm. Warum hast du ausgerechnet Holztechnik studiert? Was feierst du so an Holz?
Warum ich das studiert habe? Mhm. Also weil ich, wie man in Norddeutschland sagt, ich habe eine Tischlerlehre gehabt, komme aus einer Holzfamilie. Ja? Meine Verwandten, egal, von meinem Vater, meinem Bruder und auch meine Neffen sind alle in der gleichen Spur. Also einer meiner Neffen wird wahrscheinlich übernächstes Semester hier hinkommen, also nächstes Jahr im Herbst, sondern übernächstes Jahr und wird dann hier auch Innenausbau studieren. Also es ist einfach ein bisschen in die Roots, in die Wege gelegt worden und bin damit eigentlich auch ganz gut zufrieden. Ja, ich hatte auch damals erst überlegt, Architektur zu studieren, aber hab dann Holztechnik studiert. Wie es halt manchmal ist, ja. Studierst halt was, wenn du 22, 23 bist, ja, und tauchst halt nicht immer so tief ein. Aber war okay. Bin zufrieden damit, ja.
Wie hast du dann weitergemacht nach dem Studium?
Na, beim Studium war es so, dass ich eigentlich schon eine Stelle hatte im Fränkischen oben, bei Kulmbach, in einer Möbelfabrik. Möbel war damals im Massenmarkt. Und dann im Hi-Fi-Bereich, also Gehäuse im Prinzip für die Rundfunkindustrie. Das war in Anführungsstrichen Hightech damals. Und dann kam aber einer der Professoren, der damals eine eigene Unternehmensberatung hatte, bei dem ich auch mein Praxissemester absolviert habe, ja. Also das damals, ich muss gerade wieder überlegen, es war das sechste, weil es waren damals 8 Semester, 2 Praxissemester und 6 Theoriesemester. Und der hat dann bei dem Bierrundgang zum Schluss: Mensch, Köster, was machst du denn jetzt demnächst? Und dann habe ich gesagt, ja, ich fange da oben im Fränkisch an. Mensch, komm, du warst jetzt ein halbes Jahr bei mir im Praktikum, jetzt komm erst mal 14 Tage wieder zu mir, ich brauche da dringend jemand in Ägypten. Ja, und so bin ich dann 2 Tage später, saß ich im Flieger und bin nach Ägypten geflogen, um dort ein Kombinat ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Das war ein Unternehmen mit 5000 beschäftigten Ägyptern. Vorne kam das Rohholz rein und hinten kamen Möbel raus oder Spanplatten und ähnliches. Gigantisch. Und da gab es ein bisschen Fragen im Prinzip und Streitigkeiten. Der musste ein Gutachten machen. Naja, aus den 14 Tagen ist ein Dreivierteljahr geworden. Dann bin ich wiedergekommen. Und dann hat der damalige Professor Meisenbacher, auch Vizepräsident dieser Hochschule, eine honorige Persönlichkeit, der von der Pike aus kam und gesagt: Mensch, Köster, jetzt bleibst bei mir, schaffst bei mir, und hab dann die nächsten Jahre, 18, 19 Jahre bei ihm gearbeitet. Die Unternehmensberatung ist gewachsen von einer 2-Personen-Show, also er und meine Wenigkeit, bis zu 60 Absolventen dieses Hauses. Einige sind auch hier als Professoren, der Herr Steiger, der Herr Friedel und. Das waren alles Arbeitskollegen von mir. Ja. So war mein Werdegang, und dieser Prof hatte dann den Auftrag, für die Schweiz eine Fachhochschule zu konzeptionieren. Das habe ich dann gemacht und so bin ich dann in der Schweiz hängen geblieben. Okay. War aber nach meinem Ägyptenaufenthalt zunächst einmal noch mal 4 Jahre mit meiner Frau in Bahrain, einer kleinen Insel, und habe dort eine Fabrik gebaut. Hier würde man sagen, auf die grüne Wiese, da unten in den gelben Sand. Und habe von dort aus die Länder bereist. Kann auch nur wieder sagen, aus dem Studium raus, ich habe dann meine Skripten immer mitgeschleppt, habe nie wieder reingeschaut, ja, weil es hieß dann da unten, ja, bau die Firma für Prefabricated Homes, das heißt also vorgefertigte Häuser für Labor Camps in Saudi-Arabien, bau Küchen. Da habe ich gesagt, okay, mein Metier, nein, aus Stainless Steel und nicht aus Holz. Ja, und produziere Polstermöbel. Und alle 3 Dinge hatte ich im Studium nicht gehört. Okay? Man hat zwar einiges über Metalle gehört, aber nicht über Stainless Steel und wie baue ich eine Küche und wie kannte ich das ab. Mhm. Aber ich muss sagen, da war das Studium dann einfach okay, open mind, okay, denken, problemlösungsorientiert arbeiten, analysieren, strukturieren und dann halt umdenken, umlenken, umsetzen, die 3 U's, okay? Und da war das Studium schon wertvoll. Und so habe ich die Zeiten im Bahrain verbracht, bin dann wiedergekommen in die Unternehmensberatung, habe sehr viel, es kam dann schon so ein bisschen die Wende, die Öffnung, ja, dieser ehemaligen Comic-Con-Staaten, und war dann sehr viel dort unterwegs für IKEA mit Strategiefragen oder natürlich auch hier im Inland. Und dann kam eigentlich so zum Schluss meiner beruflichen Tätigkeit schon diese Nachhaltigkeitswelle mit Bauen mit biogenen Werkstoffen, also Hausbau in Holzbauweise, wo ich auch heute meine Heimat habe und auch mich darauf spezialisiert habe. Man sieht es an vielen, vielen Dingen. Auch unser neuer X-Bau, der entstehen wird, wird in diese Richtung oder vielleicht gewisse Spuren auch in dem Studentenwohnheim drüben, ja, also die ja alle nach Nachhaltigkeitskriterien gebaut worden sind. Ja. Mhm. So war so ein bisschen mein Werdegang danach, um deine Frage zu beantworten, ja. Mhm.
Und du bist dann über die Hochschule in der Schweiz in die Lehre gekommen, oder wie?
Nach Jena. Das gab dann, ich war dort und war dort Dekan, Gründungsdekan, und eine sehr rührige Forschung und Entwicklung hatten wir. Mhm. Aber heute noch gute Beziehungen. Wir haben dann auch einiges gemacht im Kongressbereich, also das läuft heute noch. Ich bin nach wie vor der Präsident vom Forum Holzbau. Wir sind weltweit der größte Kongressveranstalter mit jährlich so 6.000 bis 7.000 Teilnehmer. Der nächste Kongress findet hier in Rosenheim statt, am 28. und 29. April, dann am 1. und 2. Juni in Memmingen. Vorletzte Woche war er gerade in Frankreich, in Nancy, mit 1.700 Teilnehmern. Es geht immer Bauen mit biogenen Werkstoffen, ja. Und das haben wir damals auch initiiert aus gewissen Geldern. Wie gesagt, war dann in der Schweiz für diese Aufgaben zuständig, einer kleinen Hochschule. Es waren nur 100 Studierende pro Semester, 20. Schweiz ist halt kleiner, weiß jeder. Heute ist es die Berner Fachhochschule. Und dann kam ein Angebot aus Rosenheim. Und Gott, ich hatte hier Freunde, soziale Heimat und. Ja, bin dann aus der Schweiz wieder zurück, aber ich habe nach wie vor eine tiefe innere Verbundenheit und auch sozialen Kontakt dort. Und einer meiner Mitarbeiter aus der Unternehmensberatung ist heute noch in der Schweiz und hat da meine Stelle innegenommen in Richtung der Professur für Fabrikplanung und Co. Ja.
Mhm. Okay, und in die 90er bist du dann wieder zurück nach Rosenheim?
Ja, 96.
Genau, und hast dann was gemacht?
Dann war ich zunächst einmal in der Fakultät Holztechnik, habe Lehre gemacht, Unternehmensplanung, Fabrikplanung und so ein bisschen diese betriebswirtschaftlichen Fächer, Kostenrechnung, Kalkulation, Strategie, Marktforschung. Ja. Okay, so das ist so ein Mix, so wie ein Wirtschaftsingenieur, so würde ich das definieren. Ja. Und das mache ich auch heute noch mit einer Vorlesung bei den HA-Lern, also Holzbauausbau, und jetzt bei den Bauingenieuren. Und vorher natürlich intensiver und bin dann, 96 bin ich zurück und bin dann 2002 Vizepräsident und in die Hochschulleitung, ja. So war der Werdegang hier, ja.
Also bekommt die Holzer bis heute noch Vorlesungen direkt vom Chef persönlich?
Kann man so sehen, ja. Aber fragt man sich natürlich gleich auch, warum, ja. Ich das tue, ist nicht so, dass ich nichts zu tun habe, weil du ja am Anfang gefragt hast, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Wenn man diese Vorlesung hält, dann ist das so wie ein Fieberthermometer. Man hat direkten Kontakt. Ja. Die denken auch, okay, das ist ja auch einer, so wenn ich auch meine Geschichte erzähle denen im Anfang, wo ich herkomme, was ich gemacht habe, dann sind die Berührungsängste weg. Und dann kommen die Studenten auch hier, meine Tür ist immer offen, ja. Auch für Stupa und der Herr Liss war heute noch bei mir. Es ist der Kontakt da. Und wie will ich ihn sonst generieren? Ja? Ja. Indem ich in der Mensa rumlaufe und Hände schüttel oder irgendwas oder einen Empfang mache. Nein, hingehen, tun. So mache ich es in der Weiterbildung genauso. Da mache ich einen Teil der Vorlesung, damit ich auch dieses Klientel der Weiterbildung kennenlerne. Ich kann es natürlich nicht in allen Fakultäten tun. Ja, das ist schon klar. Aber das öffnet sich schon dadurch relativ gut, indem man diesen Kontakt sucht.
Und du bist dann 2009 zum Präsidenten gewählt worden, ja. Und bist dann jetzt zum dritten Mal wieder gewählt
worden. Dreimal, ja.
Genau. Wie schafft man das, dass der Hochschulrat einen so sehr vertraut, dass man immer wieder gewählt wird?
Ich glaube, man muss dann natürlich schon ein bisschen performen. Und man muss die Akzeptanz haben im Prinzip des Kollegiums. Sonst gibt es natürlich Gegensturm, und die letzten zwei Male bin ich zu 100% wiedergewählt worden. Mhm. Beim ersten Mal gab es Mitbewerber, war es aber auch ein gutes Ergebnis von 70%. Eigentlich zu gut. Ich hätte lieber gehabt irgendwie ein knappes Ergebnis, ja, auch den Kollegen gegenüber. Aber ich glaube, es ist, wenn man wiedergewählt wird, eine Vertrauensbasis, weil setzt sich ja zusammen aus internen, ja, wo auch Studenten vertreten sind, und externen, dieser Hochschulrat. Und für mich ist natürlich die Frage schwer zu beantworten. Also scheinbar war man, ich sage es ganz einfach, mit mir soweit zufrieden. Ja, okay.
Du hast ja dann auch das Bundesverdienstkreuz bekommen 2018. Das bekommt man ja nicht nachgeschmissen, sage ich mal.
Ja, ob das 2018 war, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber eigentlich hätte ich nach Berlin gesollt zum Bundespräsidenten. Ich weiß gar nicht mehr, wer es zu der Zeit war, schon der Steinmeier, ja, genau. Mhm. Ist dann aber irgendwie aus irgendwelchen terminlichen Gründen hat es dann der Herr Seehofer gemacht. Und ja, es waren einfach Verdienste. Wie läuft sowas? Es wird ein Antrag gestellt aus der Gesellschaft, nicht von der Hochschule, sondern er kam aus der freien Wirtschaft raus. Mhm. Natürlich supported von unserem Landtagsabgeordneten Klaus Stöttner, dem ich sehr verbunden bin, auch freundschaftlich. Und wir haben wirklich vieles gemeinsam regeln können in den letzten Jahren. Oder in den letzten 20 Jahren, muss man ja fast sagen. Ja, und die Verdienste gingen so ein bisschen einfach, weil ich vieles für nachhaltige Bauen getan habe. Wir sind der größte Kongressveranstalter. Ja. Mhm. Es ist ein Markenzeichen, auch für Bayern. Das muss man schon sehen. Mhm. Wenn man auf der ganzen Welt Kongresse organisiert, ohne staatliche Mittel, okay, betone ich, alles aus dem Ehrenamt heraus. Und dann vielleicht auch, ja, vielleicht auch ein bisschen die Entwicklung dieser Hochschule, die ich mitgetragen habe. Ja. Das hat dann letztendlich vielleicht zu dieser Ehre geführt. Ja. Aber ich trage das Abzeichen nicht, keine Angst.
Ich habe es noch gar nicht herumgehen. Du hast zum OVB gesagt im Juli 2021, wir wollen die Nummer 1 in der Region werden in Bezug auf die Hochschule. Was meinst du damit? Wie werden wir die Nummer 1?
Was ich damit meine ist, jetzt Region ist natürlich immer so ein Begriff, okay? Ja, aber damit meine ich jetzt einfach so Oberbayern, Niederbayern in der Tangenz. So, und wir haben Mitbewerberschulen, das möge man mir auch jetzt ein bisschen nachsehen. Es gibt Salzburg, es gibt Kufstein, super Hochschulen, okay? Es gibt Landshut, Deggendorf, München, Ingolstadt. Ich denke, das war vielleicht schon Ingolstadt schon ein bisschen weit weg, aber ja, Augsburg noch so ein Umschwung, ich sage ganz grob von 100 Kilometern plus minus. Ja. Und das sind circa, wenn ich es jetzt richtig aufgezählt habe, 7 Hochschulen so ungefähr. Es ist vielleicht ein bisschen knapp wiedergegeben worden im OVB. Ich habe den Artikel nicht im Kopf. Und da habe ich natürlich gesagt, wir stellen den Anspruch, zumindest unter den 3, wenn nicht die Nummer 1 zu werden. Irgendein Ziel muss man ja haben. Mhm. Ja? Okay, es ist nicht deckungsgleich mit meinem Studentendasein, wo ich gesagt habe, ich muss die Nummer 1 sein. Ja? Aber als Hochschule muss man einen Anspruch haben. Ich möchte auch betonen, wir waren hier in, also Rosenheim, die Hochschule war mal die kleinste Hochschule ganz Bayerns. Okay. Mhm. Und als ich hier studiert habe, im ersten Jahr haben wir noch zur Hochschule München gehört. Und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten uns nicht entwickelt. Dann wären wir vielleicht heute wieder ein Anhängsel der Hochschule München. Ich weiß nicht, wo unser Profil bleiben würde oder unsere Eigenständigkeit. Also gibt es nur ein Vorwärts. Und dieses Vorwärts heißt natürlich immer Top One. Zumindest das Ziel sehen, ja, mhm. Und nicht irgendwo hinten die Laterne zu sein. Schlusslicht. Also nach vorne zu sein in den Bereichen Forschung, in den Bereichen der Lehre und alles. Und das ist das Bemühen. Und eine gute Hochschule liegt in unserer Hand, in unserem Steuerungsinstrument. Standortfaktoren weniger wie Wohnen und öffentliche Verkehrsmittel. Aber auch die gehören dazu und da gestalten wir auch mit, siehe das neue Studentenwohnheim, wo wir aktiv mitgewirkt haben. Ja. So muss man das ein bisschen die Nummer 1 verstehen. Und ich glaube, der Anspruch ist nicht vermessen oder arrogant, er ist einfach ein Ziel.
Du hast gerade den Campus Ruhr angesprochen, wie gefällt dir der? Bist du zufrieden damit?
Ich würde sagen, die Architektur gefällt mir gut, ja. Er ist nachhaltig gebaut, er hat Features drin, die mit Sicherheit Studenten gut gefallen, die haben damals ja auch kräftig mitgewirkt, ob das jetzt Urban Gardening ist, bin die Tage mal durchgelaufen, ob das ein Bike-Keller ist, ob das ein Gemeinschaftsraum ist, wo sie chillen können, ob das, was noch nicht steht, nachher ein Bistro mit einer Skybar, ja, also für entsprechende gemütliches Zusammensein oder ein Bieranstich oder was auch immer da im Einzelnen sein mag. Von daher gefällt es mir gut und die Zimmer und Einrichtungen sind sehr ansprechend. Was mir natürlich gefällt, das ist jetzt keine politische Aussage, sondern einfach, das ist das erste Studentenwohnquartier. Der Ausdruck gefällt mir auch gut und nicht Wohnheim, ja, sondern ein Quartier. Das heißt ja, man ist zusammen, auch society-mäßig. Und dass es das erste ist, was mit aller Wahrscheinlichkeit in ganz Deutschland von der Nachhaltigkeit mit Platin zertifiziert wird. Und das passt gut zu Rosenheim.
Vor einigen Tagen ist ja die Freigabe des Baus für das Technologie- und Studierendenzentrum praktisch durch die Hochschule, also erhalten worden von der Hochschule. Kannst du uns da ein bisschen was sagen? Was steht uns jetzt da ins Haus in den nächsten Monaten und Jahren?
Ja, es war ein Kampf, der eigentlich im Jahr 2009, 2010 begann. Da haben wir gesagt, wir machen ein Projekt Green Campus. Okay, so Green in dem Sinne heißt nachhaltig und überlegen und auch Entwicklung. Und gerade die Nummer 1, die erwähnt wurde, und natürlich auch die Entwicklung der Studentenzahl. Diese Hochschule ist räumlich, das wird manch einer von euch merken, eigentlich ausgerichtet auf ca. 3.000 bis 4.000 Studenten räumlich. Sind aber irgendwo um die 6.000. Das sieht man in allen Richtungen, Parkplätzen und. Oder wenn ich daran denke, der Tobias, wie der um seinen Raum gekämpft hat, ja, bis er überhaupt mal was bekommen hat, er nickt mit dem Kopf. Ja, alles nicht ohne, weil einfach die Verfügbarkeit nicht gegeben ist. Also dieses Projekt im Prinzip Erweiterung der Hochschule, aber die Frage war, wo? Da gab es viele Diskussionen, geht an den Bahnhof, baut in die Richtung, baut da hinten in Richtung Westerndorf. Nein, meine Überlegung oder die Überlegung der Hochschulleitung der Hochschule war, ein geschlossener Campus nach Möglichkeit quadratisch rechteckig, damit man auch ein Campusleben erzeugt. Und deswegen auch die Nähe des Studentenwohnheims ist wichtig und nicht irgendwo, okay? Ein Campusleben erzeugen. Und das konnten wir dann realisieren mit diesem Projekt nach dem Grundstückserwerb durch die IMBI. Es war ein Prozess, der nicht ganz einfach war, aber wir haben wirklich unser Kuratorium, Vorsitzender Klaus Stöttner, der Hochschulrat, haben alle in die gleiche Richtung mitgezogen. Und dann ist es im Prinzip zu einer Vorprojektierung gekommen und zu einer Überlegung, einer Idee, was brauchen wir. Das waren dann einfach mal Labore der Zukunft, deswegen dieser Name X, zunächst mal für Bau, X-Bau, Technologiepark und ein Student Center, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ein Studentenzentrum, was 365 Tage, 24 Stunden geöffnet ist und die Fachschaft und eine, ich sag mal, ein Lernwelten und eine Mensa und obendrauf natürlich und natürlich die Offices dazu, International Office etc. Und obendrauf natürlich mit Blick in die Berge ein Open Space, ja, wo man auch mal ein Fässchen anstecken kann und das dann nicht nur irgendwo in den regulären Zeiten, sondern auch am Abend natürlich unter aller Berücksichtigung. Und die Labore, auch das muss man erwähnen, stehen unter dem Motto der Zukunft. Es gibt jetzt nicht irgendwie so Lehrlabore, da machen wir mal irgendwas mit einer Maschine, sondern aus der Hightech-Agenda der Forschung für die Zukunft. Ja, bitte berücksichtigt, dass wir 30 Doktoranden hier haben, 100 Leute in der Forschung, aber wir wollen zukunftsorientiert sein. Und wenn man überlegt, dass dahinter ein Volumen steckt von roundabout 300 Millionen, dann ist das ein Haufen Geld. Ja, dahinter stecken natürlich auch Sicherheitszuschläge und Teuerungsraten, das ist klar. Der Realwert bezogen auf heute ist niedriger. Aber ja, es ist viel Geld, was der Steuerzahler hier in die Hand nimmt. Und dafür wird natürlich auch ein Return on Investment in die Society, in die Gesellschaft erwartet. Und deswegen auch Ausbau auf 10.000 Studenten. Wenn Rosenheim, der Großraum Rosenheim, ja, also mit seinen, für den wir surfen, also Region 18, wie das genannt wird, wenn der die Prosperität erhalten will über allen Bereichen, braucht wir Hochschulen im Kontext mit Burghausen, Mühldorf, Traunstein und 10.000 Studenten im Bestand. Ansonsten kriegt die Region irgendwann mal ein Problem oder es lösen andere diese Bildungsfragen. Das kann ja auch der Fall sein. Das ist eigentlich das Ziel, dass wir, ich betone nicht Wohlstand, unsere Prosperität erhalten, aber auch mit unseren Studiengängen bezahlbares Wohnen gestalten. Also rationalisieren und letztlich das Wohnen bezahlbar machen. Ja? Also hat viele Facetten für die Gesellschaft. Und das ist ein gigantisches Investment, was der Freistaat hier in die Hand nimmt. Und ich glaube nicht, dass Rosenheim auf einem Fleck jemals so ein großes Investment gesehen hat.
Mhm.
bleibt der B-Bau weiter einsturzgefährdet?
Der B-Bau ist eine Situation, die mir wirklich wehtut. Ja, ist allen bekannt, möchte da mich aber nicht im Detail auslassen. Das Ganze hat eine Geschichte. Seit 1996 war es bereits schon mal für 2 Jahre gesperrt. Die Studierenden und Mitarbeiter kennen die Situation. Es zieht sich jetzt seit 2,5 Jahren hin und sind glücklich, dass es im Herbst dieses Jahres fertig wird.
Jetzt bist du vor kurzem 70 Jahre alt geworden. Bist du mit in den Gedanken schon im Ruhestand?
Was soll ich dazu sagen? Eine ganz schwierige Frage. Das erste stimmt, dass ich 70 geworden bin. Ich hoffe, man merkt es mir nicht so an, oder?
Überhaupt nicht.
Ja. Und habe eine gesunde Vitalität und stehe eigentlich dahinter. Und diese Hochschule hier ist schon so ein bisschen so meine Lebensverbundenheit, ja. Und ich bin mit Sicherheit, irgendwo habe ich mir das Ziel gesetzt, das hier so zu tun, bis ich dann in einem Jahr retire oder aufhöre, ja, und dann war das eine lange und eine gute Zeit, die ich nicht bedauere, ja, und solange man halt das Fortune hat, dass man gesund ist, was will man mehr? Ich sage immer so, braucht's einen Rentner mehr? Ja, ich würde sagen, nein, und ich habe eine persönliche Einstellung, das ist vielleicht ein bisschen eine politische Einstellung auch, ich muss mir von niemandem vorschreiben lassen, wann ich in Rente gehe. Warum muss jemand regeln und sagen, du gehst mit 65? Sondern ich glaube, das soll sich jeder selber entscheiden, wenn er die Voraussetzungen dafür bringt, dass der Dachdecker vielleicht anders geht als ein Beamter. Aber zu sagen, ich gehe mit 65 oder 66 oder was auch immer, warum? Wir können froh sein, wenn unsere Gesellschaft offen ist und sagt, okay, wir stellen unsere Leistung dieser Gesellschaft auch weiterhin zur Verfügung, wenn man es mag. Weil die Arbeit kann auch Freude machen, ja.
Möchtest du noch ein Wort an unsere Studierenden wenden?
Ja, ich muss zunächst mal sagen, dass unsere Studierenden einfach alles ganz tolle Menschen sind. Ja? Und gerade die heutige Jugend, wenn man so will, und die jungen Menschen bewundere ich immer wieder mit ihrem Engagement. Ich muss sagen, manchmal sind sie fast ein bisschen zu brav im Vergleich zu früher. Ja, zu brav. Ich würde manchmal ein bisschen was anderes wünschen. Freue mich ja immer wieder über dieses außergewöhnliche Engagement bei uns, der Stupa, der Studenten in den verschiedenen Fakultäten. Da ist Rosenheim außergewöhnlich, ja, in allen Richtungen. Ob es der Bieranstich ist, ob es die Partys sind, und deswegen stehe ich in allen Dingen, auch wenn es manchmal grenzwertig ist, vielleicht von der einen oder anderen Frage der Versicherung her, immer hinter unseren Studierenden dieses zu tun, ja. Und von daher kann ich nur sagen, Chapeau unseren Studenten gegenüber. Tolle junge Menschen, und ich habe keine Angst um die Zukunft dieses Landes oder dieses Staates mit diesen jungen Menschen in der Zukunft.
Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, Heinrich.
Ach schon.
Ja, ihr habt es gehört, direkt vom Chef persönlich. Und das war's mit unserer Jubiläumsausgabe heute. Bleibt gesund und keep on rocking.